Guten Morgen zusammen und vielen lieben Dank an das Musikteam, dass ihr uns mit eurer Begabung und eurer Liebe zur Musik in die Anbetung zu Jesus führt. Immer wieder schön. Ich habe uns heute Morgen einen Text mitgebracht, der eigentlich, ich würde sagen, untypisch ist für den Kontext des Abendmahls. Aber ich traue uns das zu und nehme euch hinein in das erste Buch Mose in Kapitel 2, in die Verse 7 bis 17. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mitlesen. Ich lese sie uns vor. Da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Dann pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen, schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ein Fluss entsprang in Eden, der den Garten bewässerte, sich in vier Arme teilte. Einer dieser Arme hieß Pishon, der um das Land Havila fließt, wo Gold zu finden ist. Das Gold jenes Landes ist außergewöhnlich rein. Dort findet man auch Wacholderharz und den Edelstein Schocham. Der zweite Arm heißt Gibeon, der um das Land Kusch fließt. Der dritte Arm ist der Tigris, der östlich von Assyrien fließt. Der vierte Arm heißt Euphrat. Der Herr brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Ich glaube, dass die ersten Kapitel der Bibel und gerade speziell die Verse aus 1. Mose 2, 16 und 17 die Grundlage dafür sind, dass wir das Handeln Gottes in der gesamten Bibel verstehen können und aus dem richtigen Blickwinkel betrachten. Die Bibel besteht aus zwei Teilen, das wissen wir. Erste, Altes Testament, Neues Testament. Ich glaube aber auch, dass die Bibel noch anders zu trennen ist. Und zwar von 1. Mose Kapitel 1 bis Kapitel 11 und von Kapitel 11 bis Offenbarung 22. Und wir Menschen beschäftigen uns, so geht es mir zumindest, immer eher mit diesem zweiten Teil der Bibel und nicht mit dem ersten. Und diese Kapitel lassen uns verstehen, wer wir sind und wozu wir geschaffen wurden. Und ebenso lassen sie uns erkennen, wozu wir nicht geschaffen wurden und wer wir nicht sind. Und wir erkennen, warum Jesus überhaupt in die Welt kommen musste und warum er tun musste, was er am Kreuz von Golgatha für uns tat. Hier wird uns ein großes Bild aufgezeigt, warum und zu was wir als Menschen geschaffen wurden. In einer einfachen, simplen Form wird erklärt, wie wir als Ebenbild Gottes sein sollen. Wir sind als Beziehungswesen in diese Welt hineingesetzt worden von Gott. Gott selbst ist in sich Beziehung. Er spricht von sich im Plural. Wir machen Menschen nach unserem Bilde. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und in 1. Mose 2 erkennen wir, was es bedeutet, nach diesem Ebenbild geschaffen worden zu sein. Und das in vierfacher Weise. In vierfacher Beziehungssicht sind wir hineingerufen. Mit der Erde, mit anderen, mit uns selbst und mit Gott. Die Erde, 1. Mose 2, Vers 7, da machte der Herr den Menschen aus Staub von der Erde. Für andere, 1. Mose 2, Vers 18, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Drittens, für uns, 1. Mose 2, 25, und die beiden waren nackt und der Mensch und seine Frau und schämten sich nicht. Wir hatten keine Notwendigkeit, uns zu verstecken, keine Notwendigkeit, jemand anders etwas zu beweisen. Wir waren mit uns selbst als Menschen in Frieden. Für Gott, 1. Mose 2, Vers 7, den zweiten Teil des Verses, und blies ihn den Odem des Lebens in seine Nase, und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Vier Beziehungsebenen, die zueinander in Bezug stehen und zu der wir geschaffen wurden. Vier Achsen, die im direkten Zusammenhang mit 1. Mose Kapitel 2, die Verse 16 und 17 stehen. Und der Herr Der Gott sprach und gebot dem Menschen: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn am Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Die befreiende und erfüllende Wahrheit über, wer wir sind und wozu wir geschaffen sind, hängt an dem Gehorsam gegenüber diesem einen Gebot, diesem einen grundlegenden Gebot. Gott hat den Menschen im Garten Eden nur ein einziges Gebot gegeben. Und ich bin der Meinung, dass dieses Gebot das grundlegendste Gebot ist, das Gott uns Menschen je gegeben hat. Alle anderen Gebote, die wir in der Bibel lesen und finden, sagen nur auf eine andere Art und Weise, was Gott hier zu Beginn der Menschheit von uns fordert. Du darfst von allen Bäumen essen. Gott hat uns alles gegeben, was wir zum Leben brauchen. Er will, dass wir es genießen und er schränkt es nicht ein. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Das einzige Gebot, das Gott den Menschen im paradiesischen Garten Eden gegeben hat. Ich möchte euch hineinnehmen in 7 Punkte, um Klarheit darüber zu bekommen, was genau Gott hier von uns fordert und was er nicht fordert. Und ich möchte bestehende Gedanken zu Anfang aus dem Weg räumen oder vielleicht ins richtige Licht rücken, damit wir verstehen, was es mit dem Gebot rund um den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen auf sich hat heute Morgen. Stellt euch einfach vor, wir müssen durch einen dichten Wald, wir haben eine Machete in der Hand und wir schlagen uns den Weg frei zu dieser Erkenntnis. Der erste Punkt ist, Gott handelt weder undurchdacht noch ungerecht. Uns zu verbieten, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen, ist in keinerlei Weise unvernünftig oder undurchdacht oder ungerecht. Gott hat uns Menschen alles gegeben, um ein absolut erfülltes Leben zu genießen und zu haben. Du darfst von allen Bäumen essen. Am Anfang hatten wir alles, was wir brauchten. Und durch das Verbot verbietet Gott uns nicht etwas, das wir zu einem erfüllten Leben brauchen. Wir brauchen die Erkenntnis des Guten und Bösen nicht für ein erfülltes Leben. Daher ist es nicht ungerecht oder undurchdacht. Zweitens, Gott ist der Erfinder. Gott, der Schöpfer von allem, hat das Recht, die Regeln zu machen, selbst wenn wir dies als unfair oder nicht nachvollziehbar sehen. Der Erfinder des Spiels hat das Recht, die Spielregeln festzusetzen, nach denen das Spiel gespielt wird. Gott definiert die Regeln und wir dürfen hier in diesem Text feststellen, es ist nur eine einzige Regel, die Gott festlegt. Drittens, Gott gibt uns dieses Verbot, damit es uns gut geht. Gott warnt uns, wir werden sterben. Denn in den Tagen, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Ich finde das spannend, wie der Text hier lautet. Gott sagt nicht, wenn du von dem Baum isst, werde ich dich sterben lassen. Oder er sagt auch nicht, wenn du von dem Baum isst, werde ich dich töten. Nein, Gott sagt, wenn du von diesem Baum isst, brauche ich dich nicht sterben zu lassen oder zu töten. Denn die natürliche Konsequenz vom Baum des Todes, von dem Baum des Lebens zu essen, ist der, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, ist der Tod. Alle Gebote, die Gott uns gegeben hat, sind nicht gegeben, um unser Leben zu zerstören oder zu ruinieren. Gott hat diese Gebote gegeben, um uns und jeden Einzelnen vor dem Ruin zu bewahren. Er will unser Bestes. Viertens, Gott respektiert dich und mich. Dass Gott uns dieses Gebot gibt, zeigt in meinen Augen einen zutiefsten Respekt uns Menschen gegenüber. Es bringt Gottes Willen zum Ausdruck, dass wir freie Wesen sind, die frei entscheiden dürfen. Es ist der Punkt im Garten Eden, wo wir selbst die Entscheidung treffen dürfen, etwas zu tun zu lassen. Zur Freiheit sind wir geschaffen. Menschen tun nicht immer das, was Gott sich wünscht, aber Gott respektiert deine und meine Entscheidung, die wir aus einer gottgewollten Freiheit heraustreffen dürfen. Und damit verbunden der 5. Punkt. Gott geht ein Risiko ein. Gott geht in meinen Augen ein immenses Risiko mit diesem freien Willen ein. Da ist ein Gott, der hat diesen wunderschönen, diesen paradiesischen Garten geschaffen. Es ist alles perfekt. Und dann erschafft Gott den Menschen mit der Fähigkeit, frei zu entscheiden. Und mit dieser Fähigkeit haben wir Menschen die Freiheit, Dinge zu gestalten. Aber nicht nur das, wir können auch all das Gute, was Gott geschaffen hat, durch die Konsequenz unserer Entscheidung zerstören. Sechstens, wir sind in diesem Text nicht aufgefordert, zwischen Gut und Böse zu entscheiden. In Gottes Gebot sind wir nicht dazu aufgefordert, zwischen zwei Dingen zu entscheiden. Es handelt hier nicht um einen Baum, um einen einzigen Baum. Der Baum der Erkenntnis über Gut und Böse, das ist ein Baum. Es ist nicht ein Baum der Erkenntnis nur über Gut und ein anderer Baum über das Böse. Gott packt nicht mitten in etwas Gutes das Böse hinein und lässt uns dann entscheiden. Wenn Gott einen bösen Baum in den Garten gestellt hätte, dann könnten wir argumentieren, dass Gut und Böse nebeneinander stehen und beides von Gott selbst entspringt und letztendlich gleich ist. Das ist aber nicht so. Der Baum der Erkenntnis über Gut und Böse fordert uns nicht zu einer Wahl zwischen diesen beiden Dingen. Und siebtens, der verbotene Baum ist nicht ein Baum der Erkenntnis oder der Klugheit. Es gibt Menschen, die meinen, dass wir nicht denken sollten oder dass wir nicht zur Erkenntnis kommen sollten, zur Weisheit. Ich glaube, Gott hat keine Sorge darum und keine Angst, dass wenn wir forschen und entdecken und Wissen anreichern und schlau werden. Mal ehrlich, was könnten wir denn entdecken, was Gott nicht schon längst weiß? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott auf seinem Thron sitzt und sagt, Mensch, da hast du mich jetzt aber gerade überrascht. Das wusste ich noch nicht. Er freut sich darüber, wenn wir herausfinden, wie das Universum funktioniert, wie wir funktionieren, wie unser Körper, unser Bewusstsein, unsere Gefühle funktionieren. Er wünscht sich, dass wir das herausfinden. Ich freue mich über das, was wir hier an Gaben und Fähigkeiten und Wissen in der Gemeinde haben. Vor kurzem habe ich meinen Insta-Channel durchgeguckt und dann bin ich auf Noah gestoßen, der einen Post gebracht hat, wo er im Garten saß und für sein Studium gelernt hat und offen lag ein Buch der Quantenmechanik. Ja, ich bin erstaunt über handwerkliche Fähigkeiten der Schreiner, die wir drin haben. Ich bin erstaunt von Kamil. Kamil kann uns Sand in der Wüste verkaufen. Was für Möglichkeiten. Gott freut sich, wenn wir unseren Kopf gebrauchen. Und es ist falsch zu glauben, dass wir aufhören müssen zu denken, um zu glauben. Dazu fordert uns die Bibel nicht auf. Sie fordert uns auf, unseren Zweifel abzulegen und zu glauben. Aber nie das Denken einzustellen. Der Baum der Erkenntnis ist nicht der Baum der Klugheit, sondern der Baum der Erkenntnis über Gut und Böse. Und der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn am Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Nur ein einziges Gebot. Warum also will Gott, dass wir diese Erkenntnis nicht haben sollen? Die Geschichte der Bibel zeigt, dass nur Gott sie haben kann. Dass nur Gott diese Erkenntnis hat und er lebt. Was bedeuten diese Worte Gut und Böse genau? Wir finden diesen Ausdruck an zwei weiteren Stellen in der Bibel. Einmal im Kontext von jüngeren Menschen und einmal von älteren Menschen. Und so lesen wir im 5. Buch Mose von dem Auszug aus Ägypten und Gottes Klarstellung, wer in das verheißene Land kommen soll und wer nicht. Und hier steht in 5. Mose 1, Vers 39, euer Nachwuchs, der heute noch nicht Gut und Böse auseinanderhalten kann, soll in das Land kommen. Kinder haben die Erkenntnis noch nicht. Kleine Kinder, die haben viel drauf, die wissen viel, ja. Die haben es manchmal so richtig drauf. Aber was sie nicht haben, ist die Erkenntnis über Gut und Böse. Und wir lesen in 2. Samuel 19,36 von König David und dem Gileaditer Barzillai, welchen David aus Dank für seine Versorgung mit nach Jerusalem nehmen wollte. Und dort steht, nein, antwortete dieser, ich bin viel zu alt, um mit dem König nach Jerusalem zu gehen. Ich bin jetzt 80 Jahre alt und kann nicht mehr unterscheiden, was gut und böse ist. Alte Menschen sind oft weise. Sie sind Vorbilder. Sie haben viele Erkenntnisse im Leben gewonnen, sie sind wissend. Aber wenn wir der Bibel hier Vertrauen schenken, dann verlieren sie im Alter die Erkenntnis von Gut und Böse. Um was geht es hier? Kinder haben es nicht. Alte verlieren es im Alter. Daniel P. Fuller, amerikanischer Theologe und Autor des Buches Gottes Plan für die Menschheit, schreibt im Englischen, ich übersetze es mal in meinen Worten, folgendes. Der Wille, das Gute und das Böse zu kennen, ist die Haltung eines Menschen, dessen Wunsch es ist, nicht auf die Weisheit und Leitung anderer angewiesen zu sein, sondern selbst über sich und sein Leben zu bestimmen. Ich lese es nochmal. Der Wille, das Gute und das Böse zu kennen, ist die Haltung eines Menschen, dessen Wunsch es ist, nicht auf die Weisheit und die Leitung anderer angewiesen zu sein, sondern selbst über sich und sein Leben zu bestimmen. Gut und Böse zu kennen, ist der Wunsch, unabhängig zu leben, ohne jegliche Hilfe von außen. Kinder haben es nicht, Alte verlieren es und der Rest in der Mitte meint es zu haben. Nur Gott hat die Macht, unabhängig zu sein und zu leben. Nur Gott hat die Weisheit. Nur er kann unabhängig von jemand anderen überhaupt existieren. Ich formuliere das mal etwas ausführlicher in anderen Worten. Adam, du bist, was du bist, weil ich bin, was ich bin. Du bist eine wunderbare Kreation. Du bist ein Wunder. Du bist das Highlight meiner kreativen Schaffenskraft. Du hast mehr drauf, als was du in deinem Leben jemals herausfinden kannst. Und ich habe dich so geschaffen, dass du abhängig von mir bist, von einer Beziehung mit mir, an jedem Tag in deinem Leben. Und alles, wozu ich dich herausfordere, ist, dass du selbst bist. Eine geschaffene Kreatur, ein freier Mensch. Aber nutze deine Freiheit nicht, um jemand anders zu sein als das, was du bist. Eine Kreatur, die abhängig ist, die einen Schöpfer hat. Versuche bitte nicht, dein eigener Gott zu sein. Bei allem Wunder, das in dir steckt, du kannst nicht dein eigener Gott sein. Ich bin ich und du bist du. Versuche nicht, der zu sein, der ich bin. Und ich sage dir das um deiner selbst willen. Wenn du versuchst, zu sein wie ich, wenn du versuchst, dein eigener Gott zu sein, wenn du versuchst, ein unabhängiges Wesen zu sein, dann wird deine Welt auseinanderbrechen und du wirst als Konsequenz dessen sterben. Kannst du in diesem Gebot die Liebe Gottes hören und erspüren? Gott will, dass wir leben. Aber er warnt uns, dass unsere Erklärung zur Unabhängigkeit von ihm die Unterzeichnung unserer eigenen Todesurkunde ist. Nur ein einziges Gebot. Versuch nicht, getrennt von mir zu leben. Versuche nicht, ohne mich zu leben. Ich glaube, dass dies das einzige Gebot ist, dass Gott zu jeder Zeit zu uns allen, zu allen Menschen spricht, in jedem Augenblick. Strebe nicht danach, versuche nicht, ohne mich zu leben, denn das kannst du nicht. Aber Adam und Eva haben nicht auf Gott gehört. Sie haben Gottes Worten im Garten Eden nicht geglaubt. Sie glaubten, dass sie es alleine schaffen würden. Sie nahmen und aßen. 1. Mose 3, Vers 6. Sie nahmen und aßen. Sie haben Gott außen vorgelassen und haben die Verantwortung für ihr Leben auf sich selbst genommen und waren überzeugt, dass das funktioniert. Und dann haben sie herausgefunden, dass es ihnen nicht möglich war. Sie haben herausgefunden, als sie vom Baum der Erkenntnis vom Guten und Bösen gegessen hatten, dass sie nicht unabhängig waren, sondern abhängig von ihrer Scham und den Kräften und Mächten ihres Umfeldes. Sie haben festgestellt, dass sie nicht wie Gott sind. Anstatt dass sie wie Gott wurden, wurden sie weniger als das, wozu Gott sie erschaffen hatte. Aber der Schöpfer hat nicht aufgegeben und er wird auch nicht aufgeben. Er ist Adam und Eva nachgegangen und er ist auch an jedem Einzelnen von uns dran. Gott kommt den ganzen Weg herab in das Paradies, welches zum Grab wurde, und ruft uns zurück in diese ursprüngliche Herzensabsicht mit uns Menschen. Er ruft uns, er ruft dich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht wie Kinder werdet, werdet ihr das Reich Gottes nicht erlangen. Warum wie Kinder? Weil Kinder abhängig sind. Wieder ein Kind zu werden, bringt uns zurück in diese Realität Gottes, hinein in diese Abhängigkeit zu ihm. Nur ein Gebot. Alle anderen Gebote sind eine Variation dieser Aussage. Ich bin Gott, du bist Mensch. Ich bin der Kreator, du bist die Kreation. Lebe in Abhängigkeit von mir und du wirst leben. Eva nahm und aß. Adam nahm und aß. Alle Kinder nahmen und aßen. Alle Kinder der Kinder nahmen und aßen. Und auch ich und du nahmst und aßt. In unmittelbarem Zusammenhang lesen wir diese beiden Worte, nehmen und essen, in der Bibel nicht mehr, bis zu diesem einen Moment, in diesem besonderen Tag, als der menschgewordene Sohn, der menschgewordene Gott, mit seinen Jüngern, welche zu Kinder wurden, an einem Tisch in einem Zimmer im Obergeschoss zusammensitzen. Jesus nahm ein Stück Brot, brach es und dankte dafür und sagte, nehmt und esst. Das ist mein Leib. Jesus ist das Brot des Lebens. Wer zu ihm kommt, der wird nicht hungern. Und wer an ihn glaubt, der wird niemals dürsten. Er wird nicht sterben. Heute feiern wir genau diesen Moment, das Abendmahl. Zum einen als Erinnerung daran, dass Jesus uns mit dem Vater versöhnt, aber noch viel mehr, dass wir das, dass du ganz persönlich bekennst, dass du einzig und allein in Abhängigkeit von Gott leben kannst, dass du dazu erschaffen wurdest, dass wir dazu bestimmt wurden von Anfang an. Er ist der Schöpfer und wir sind die Geschöpfe. Und er liebt uns so sehr, dass er selbst Mensch wurde, eine Brücke baute durch seinen eigenen Tod, damit wir leben können. Durch seinen Tod hat er uns von unserem todbringenden Verlangen nach Unabhängigkeit unserer Schuld befreit. Und so dürfen wir wieder leben, in Gemeinschaft, in Beziehung mit dem Dreieinen Gott. Nur ein Gebot. Amen.